Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 28. Juli 2021. Andreas hat das Mischpult in seinen Händen. Er hat alles im Griff. Andreas trommelt auch nebenher. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich kämpfe mich hier schon wieder durch meine großartige Technik mit den drei Kabeln und zwei Schaltern, nämlich an und aus. Also wir haben heute einen etwas nebligen Tag. Das ist noch sehr früh morgens. Aber wir werden heute auch einen gemischten Tag haben mit ein bisschen Nieselregen, aber eben halt auch sonnigen Abschnitten. Und ab morgen kommt der Sommer wieder ganz groß raus, nämlich richtig durchweg mainly sunny, sagt der Wetterbericht.
Ja, und was sagt der See?
Der See sagt momentan gar nichts, aber er changiert relativ leise vor sich hin. Wunderbar, das Grau spiegelt sich in der Wasseroberfläche, aber so richtig sehen kann man es nicht, weil der Nebel doch ziemlich stark ist noch, der Frühnebel.
Ja. Und was besonders hübsch ist, finde ich, ist dein T-Shirt. Andreas hat heute das neue Stabil durch den Wandel T-Shirt an und das betont deine Figur sehr günstig.
Ja, das ist das Schöne, ja, das ist meine Wespentaille, das Geheimnis meiner Wespentaille, die dadurch besonders betont wird. Also ich bin da auch ganz glücklich drüber. Ja, mit den T-Shirts haben wir ja wirklich, das war ja eigentlich nur aufgrund der Nachfrage, haben wir das irgendwie mal so gemacht und wir sind ganz überrascht darüber, weil die erste Auflage der T-Shirts am ersten Tag schon komplett rausverkauft war. Also ich freue mich, dass viele Menschen das mögen.
Ja, man kann sich sozusagen untereinander erkennen am T-Shirt. Andreas, wir haben im Podcast am Montag haben wir über das Lieferketten-Thema gesprochen. Und da klang es aus deiner Sicht, also es haben auch einige geschrieben, ach, das scheint ja alles gar nicht so schlimm zu sein und dann läuft ja doch alles gut und Lieferketten sind gar nicht gefährdet, jedenfalls nicht bis zur Wahl, das hat ja der Andreas gesagt, dann lehnen wir uns mal ganz entspannt zurück. Und also, eins sollte klar sein, wir sind glücklich, wenn man sich ruhig zurücklehnen kann. Das wünsche ich jedem und das wünsche ich uns auch. Aber im Moment ist nicht die Zeit des sich gemütlich zurücklehnen, sondern wir sind in einer ganz besonderen Phase auf dieser Welt, wo es heißt, wachsam und achtsam zu sein. Und mit den Lieferketten, Andreas, da gibt es ein bisschen was gerade zu rücken.
Ja, also offenbar ist es so rübergekommen, als wäre quasi alles easy peasy in Ordnung, um es mit deinen Worten auszudrücken. Aber es ist natürlich so, dass man versucht, die Themen runterzufahren vor der Wahl. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das große Programm natürlich nach wie vor läuft. Ich möchte mal ganz kurz daran erinnern, wir sind ja da gut verbunden mit einem Insider, einer führenden Position der Logistikbereiche, der einen wirklich großen Einblick hat und vor allem eben halt auch weiß, welche Probleme auftauchen können im Falle von Notfällen, wie dann die Notfallversorgung der Bürger aussieht. Und da haben wir im Januar gesagt, ich habe mal die Punkte gerade noch mal kurz rausgesucht, die wir im Januar bereits dargestellt haben. Wir erwarten laut diesen Experten eine vierphasige Situation. Phase 1 wird sein, eine langsame Konditionierung der Bevölkerung auf höhere Preise, weniger Verfügbarkeit, weniger Auswahl und Verknappung bei gleichzeitiger Maximalmenge. Und was natürlich weiterkommen wird, ist dann, die Bevorratung soll bestraft werden. Das haben wir bereits im Januar argumentiert. Wir dürfen nicht vergessen, Januar ist jetzt schon 7 Monate her und damit waren wir eigentlich wirklich ziemlich sauber, weil mittlerweile haben alle mehr oder weniger erkannt, wie die Preise sich verändern und die Verfügbarkeit, Auswahl und so weiter enger wird. Phase 2 wird sein, die Lieferengpässe, sprich die Verknappung, die Unruhe der Bevölkerung könnte dann eben halt weiter größer werden. Und wir vermuten das auch, was immer noch steht in der Phase 2, dass dann irgendwann Panik- und Hamsterkäufe weiterhin gehen. Natürlich vor allem dann, wenn die Wahl vorbei ist. Und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, noch etwas zu machen, während man versucht, die Ruhe dort reinzubekommen. Also der Staat stellt übrigens im Rahmen dieser Phase 2 die Belieferung nur mit Grundnahrungsmitteln sicher. Das ist wirklich das, was in der Planung steht, dass jeder versorgt wird, was sogar von den Experten auch noch bezweifelt wird, dass das überhaupt machbar ist, von den Notfalllogistikern. Das Ziel ist Weitere Gewöhnung der Bevölkerung an reduzierten Warenbestand und internationale Versorgung zu kappen. Obst, Gemüse, aber auch exotische Waren wie Bananen, die dann irgendwann vielleicht der Vergangenheit angehören oder dann eben halt ein totales Luxusgut sein werden. Phase 3 wird dann die Schließung der Lebensmittelläden sein. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, mit der wir rechnen müssen, eventuell. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so weit kommt.
Nein, also wir werden gleich weitere Meldungen über das Geimpftsein oder Nicht-Geimpftsein lesen. Und es ist eben nicht mehr auszuschließen, nachdem all das jetzt angekündigt wird, worüber wir gleich noch reden werden, dass Ungeimpfte nicht mehr in die Lebensmittelläden kommen.
Richtig. Und es ist hier das, was ich hier meine, was wir auch im Januar bekannt gegeben haben. Das sind die Phasen, die ja alle laufen. Die laufen ja teilweise ineinander fließend. Das heißt, dass man dann eben halt Läden nur noch im Notbetrieb hat, dass man dann nur noch 15 Minuten einkaufen kann. Ich hatte das damals gesagt, die ein oder anderen werden sich dann erinnern daran. Und die Phase 4 ist mehr ein technischer Bereich, wo die Notfallsystemplattformen und Steuerungen an die Big Tech-Unternehmen übergeben werden. An die AWS, das ist der Amazon Web Service, oder auch an Microsoft MS abgekürzt. Und das Entscheidende ist, und das ist immer noch wichtig, was wir auch im Januar bekannt gegeben haben, No Covid. Das heißt, wir führen ja einen Krieg gegen ein Substantiv und den kann man natürlich nie gewinnen. Wenn ich einen Feind habe, den ich argumentieren kann mit einer Demarkationslinie, ist es immer relativ klar. Aber einen Krieg gegen den Terror kann man genauso wenig gewinnen wie einen Krieg gegen ein Virus. Das ist absurd. Man kann permanent durch irgendwelche Fallzahlen, durch irgendwelche wilden Interpretationen und auch statistische Fälschungen, wie es ja stattgefunden hat, nachweislich, kann man eben halt immer wieder was Neues regeln. Und das No-Covid mit allen Konsequenzen steht oben drin. Die Zielmarke damals war eine Inzidenz von 10. Das haben wir damals argumentiert. Ich habe das gerade rausgesucht von Januar. Und man setzt dabei natürlich voraus, dass kein Auftreten einer Mutation kommt. Und das heißt, die Mutation wurde damals schon bekannt gegeben, dass sie dann kommen könnte. Und später dann der Vaccine-Index, also dieser Corona-Index, der sich dann ergibt aus dem Status der Geimpften und auch aus den entsprechenden Bettenbelegungen und all diesen Dingen. Und daraus lassen sich dann die Privilegien überhaupt auch für die Versorgung ableiten. Also wir befinden uns nach wie vor in einer kritischen Phase und das war auf gar keinen Fall eine Entwarnung, sondern es sollte vor allem einmal an bestimmten Stellen auch mal ein Durchatmen ermöglichen. In dieser Phase, wo wir eine verhältnismäßige Ruhe haben, wobei Ruhe ist vielleicht der falsche Begriff, wenn man innerlich halbwegs aufgeräumt durchs Leben geht, haben wir die Möglichkeit, jetzt eine gute Vorsorge noch zu machen im Rahmen unserer Möglichkeiten, denn das könnte irgendwann mal auch ja nicht mehr möglich sein.
Ja, wir dürfen auch eins nicht vergessen, dass ja auch unsere Landwirtschaft mehr und mehr unter diesen Maßnahmen stöhnt. Denn wertvolle Agrarflächen werden im Zuge der erneuerbaren Energien, der Energiewende, des Klimawandelkonzeptes von Frau Merkel und Frau von der Leyen umfunktioniert zu Solarparks. Die Eigentümer der Flächen, entweder sie werden ausgezahlt, die Dinger werden gekauft, oder sie bekommen großzügige Pacht von Energieunternehmen für Solarparks. Und mehr und mehr unserer wertvollen, wichtigen, fruchtbaren Äcker auch zur Eigenversorgung innerhalb Deutschlands oder auch andere Länder wie Österreich oder der Schweiz, da gilt das Gleiche, werden eben zweckentfremdet.
Ja, und man sorgt ja auch nicht dafür, dass man die Stilllegungsflächen und die großen Rapsflächen, die ja über Jahrzehnte mehr oder weniger nicht genutzt worden, wertvollen Ackerlandes, dass man die nicht wieder den Agrariern der Landwirtschaft zur Verfügung stellt, um auf regionaler Ebene wieder eine Versorgung zu gewährleisten, sondern man kann hier nur rein interpretieren, dass das Ziel der Unterversorgung ist, eine Unterversorgung ist, damit die Leute eben noch besser führbar sind.
Ja, also Agrar heute, das Landwirtschaftsportal, hatte geschrieben vor einigen Wochen, Investoren bauen immer mehr Solaranlagen auf Ackerland. Teilweise sind diese Solarparks mehrere hundert Hektar groß. Der Grund für die Landverpächter ist einfach, die Pachtpreise für Solarflächen sind bis zu 10-mal höher als für Ackerland. Und die Pachterlöse zwischen 2.000 und 3.000 Euro je Hektar sind keine Seltenheit. Dazu kommt noch, diese hohen Einnahmen sprudeln mindestens 20 Jahre lang. Und das ist natürlich ein Argument für Landverpächter. Und jeder guckt ja, wie er weiterkommt, ohne daran zu denken, dass er selber mitdreht an der Schraube in Richtung Lieferengpässe beziehungsweise eine völlige Ausschaltung der Landwirtschaft. Also nicht völlig, aber schwerste Einschränkungen.
Ja, und wir sehen daraus, dass die Regierungsdarsteller hier wirklich falsche Anreize setzen. Sie setzen nämlich den Anreiz, auf die Versorgung der Bürger zu verzichten, damit mehr Geld ausgelobt wird, übrigens wieder auf Kosten der Steuerzahler. Das heißt, die Bürger finanzieren durch Steuern die Einnahmen für die Bauern, die die Solaranlagen bauen, anstatt dort Ackerbau zu machen, und finanzieren damit ihre eigene Unterversorgung und ihre eigenen mangelnden Lebensmittel, die daraus resultieren können.
Ja, und wir sehen auch, alles wird teurer, alles wird weniger. Auch wir haben hier so einige Bio-Lieferanten für unsere, ja, was Mehl und Bohnen und Erbsen. Und auch die haben uns eine Liste gestern zugeschickt und haben gesagt, es wird sehr viel teurer werden. Sie haben eine Ankündigung bekommen, dass die Produkte bis zu 100 und auch über 100% steigen. Und sie haben gesagt, ihr könnt noch in dieser Woche was bestellen, aber dann ist es eben richtig teuer. Und man kann offenbar noch froh sein, dass es nur teurer wird. Es kommt der Tag, also auch das wird von vielen Leuten, die auch eingebunden sind in diese Themen, wird vorausgedacht, dass es irgendwann einen Break gibt, dass es die Dinge gar nicht mehr gibt.
Ja, und umso wichtiger ist es jetzt für euch, dass ihr den Kontakt auch haltet, möglichst mit Menschen, die vielleicht auch mit der Versorgung zu tun haben. Wenn ihr Bekannte habt, Freunde habt, die Bauern kennen, beispielsweise die Menschen kennen, die über beispielsweise einen Baumpark von Apfelbäumen verfügen oder was auch immer, dass man dort auch die Kontakte hält und versucht dort auch in diesem Kontakt zu bleiben, auch ihnen natürlich einen Mehrwert bringt. Das ist natürlich auch klar. Das kann ja nicht nur einseitig sein. Und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, auch für die Vorsorge zu sorgen.
Wichtig ist, dass jeder, der es nur kann, insofern auch vorsorgt, dass er sich genügend Reis auf Lager legt. Reis hält ewig lange, wenn er trocken und dunkel gelagert wird. Auch wenn da ein Ablaufdatum steht. Ich komme selber aus der Hotel- und Gaststättenbranche. Ich habe da gelernt und bin da groß geworden. Und jeder, der mit Lebensmitteln zu tun hat, weiß, das ist die unterste Grenze der Haltbarkeit. Alles hält irgendwann, wenn es nichts mehr zu essen gibt, länger, und dann schaut man auch nicht mehr auf das Datum. Wobei ich jetzt natürlich nicht aufmuntern möchte, uralte Sachen zu verzehren, aber den Mut zu haben, sich lieber ein bisschen mehr auf Halde zu legen, das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte. Genauso Teigwaren, Nudeln, möglichst ohne Ei, also rein Hartweizen oder eben auch, es gibt ja auch so Öko wie Buchweizen oder was gibt's da noch? Diese Chia und verschiedene Produkte. Auf jeden Fall sollte man genügend davon auf Lager haben. Wichtig sind auch Eiweißstoffe, getrocknete Bohnen, getrocknete Erbsen. Dann gibt es dieses Eipulver, dieses Volleipulver, das Vollmilchpulver, das bis zu 10 Jahre hält. Und in der Not ist es wichtig, sowas auf Lager zu haben. Überprüft eure Lagerbestände. Wasserkanister, voll mit Wasser, immer mal wieder ausleeren und neu füllen. Wasserflaschen, wir haben neulich gesprochen über den Segen von leeren Glasflaschen, dass man das Wasser dort reintut, regelmäßig leert, damit könnt ihr eure Pflanzen gießen, drinnen wie draußen, und wieder neu abfüllen, solange es gutes Wasser gibt. Und vor allem auch vorsorgen. Ihr seht, wenn Unglücke passieren, Überflutungen. Wir berichten inzwischen jeden Tag über Stromausfälle, die durch Cyberangriffe kommen können, durch Überflutungen, durch Stromunglücke, wie gestern eingestellt, wo dann plötzlich 20.000, 30.000 Haushalte ohne Strom sind. Es ist wichtig, dass man etwas kochen kann ohne einen Herd, also eine mobile Kochmöglichkeit, so eine Gulaschkanone, was auch immer, dass man ein Stromaggregat hat. Diese Stromaggregate zum Beispiel, die wir immer wieder einstellen, die sind in 3 Wochen wieder lieferbar und die werden geliefert. Das heißt, woanders bekommt man schon fast gar keine mehr.
Ja, ich wundere mich, dass die Wasserfilter noch geliefert werden können bei der Nachfrage, die da eigentlich stattfindet. Das ist ja natürlich auch wirklich schon großartig. Also gerade diese Wasserfilter, das ist für mich auch so ein ganz wichtiges Thema, weil ich beschäftige mich oft mit dem Thema Wasser. Denn wenn das Wasser ausfällt, wissen wir erst einmal, wie wichtig dieses Gut ist. Wir können also ohne Luft am wenigsten leben, ohne Wasser ein bisschen länger. Ohne Nahrung können wir relativ lange auskommen. Das ist schon relativ machbar. Aber Wasser ist schon ein ganz wichtiges Gut, besonders dann, wenn es sauberes Wasser ist. Denn wenn man beispielsweise in einer Notlage Wasser trinkt, welches dann eben halt nicht in Ordnung ist, verkeimt oder mit Kolibakterien oder so etwas, dann entstehen nämlich zusätzlich noch Krankheiten. Und das ist eine wirklich ganz üble Sache, wenn man sich schon in einer Notlage befindet, dass man dann auch da wirklich gut aufgebaut hat. Und wir sehen ja gerade, was in diesen Krisengebieten jetzt gelaufen ist. Umso wichtiger ist es, dort vorzusorgen. Noch etwas zum Thema dieser Dinge, die wir hier teilweise nennen, wie zum Beispiel so ein Fluchtrucksack. Dieser Fluchtrucksack ist in verschiedenen Größen machbar. Das bedeutet, wenn Frauen zum Beispiel sollten sich nicht gerade mal den 100-Liter-Rucksack, sondern wenn denn lieber einen kleineren nehmen, ob sie den selbst bestücken oder so einen fertig bestückten nehmen, darauf sollte man immer achten, dass der nicht zu groß ist. Männer können das natürlich, aber was wichtig ist, dass man mit dem Ding auch ein bisschen übt. Nicht nur einfach hinstellen, sondern auch Tests damit macht. Das bedeutet, das ist wie Schuhe, die man kauft. Wanderschuhe, die man kauft, sollte man auch eingelaufen haben. Die sollte man nicht kaufen und hinstellen und dann zum ersten Mal anziehen, wenn man wandert, sondern die sollten wirklich schon eingelaufen sein. Und genauso ist es mit einem Rucksack. Wer es schafft, beispielsweise 10 Kilometer mit so einem Rucksack, der gepackt ist und der wiegt, was weiß ich, 15 oder 18 Kilo und läuft dann damit 10 Kilometer, der ist also ganz weit im Vorteil gegenüber denjenigen, der so ein Ding im Krisenfall zum ersten Mal auf dem Rücken trägt und dann plötzlich irgendwelche Druckstellen bekommt. Der Körper gewöhnt sich da schnell dran, also auch ein bisschen üben und trainieren, das ist ganz wichtig für euch. An der Stelle das nochmal von mir.
Ja, wenn wir dich nicht hätten, Andreas, und deine kleinen Kartoffeln. Aber gerade zum Trainieren versuche ich ja auch immer wieder den Hinweis weiterzugeben, was Anbau von Gemüse und Kräutern und so weiter angeht. Auch das nicht erst zur Krise vornehmen, sondern eben jetzt zu üben. Und ihr könnt sogar ansehen, jetzt im Winter in eurer Wohnung, in eurem Haus, also nicht draußen natürlich, aber drinnen statt Zierpflanzen halt ein paar Nutzpflanzen, Kräuter, damit ihr immer Kräuter habt, die ihr in sonnige Fenster stellt. Auch Tomaten kann man sich im Winter überziehen. Ich weiß, es ist natürlich dann ein bisschen das stylish picture und feeling gestört, aber man gewöhnt sich daran. Also du hast dich ja auch an solche Dinge gewöhnt.
Ja, also ich wohne hier ja quasi in irgendwelchen Brennnesselgläsern und Wodkaflaschen, die man aber nicht trinkt. Viele glauben hier, wir sind hier wirklich eine Säuferfamilie. Nein, nein, das wird wirklich eingelegt. Wodka bringe ich mittlerweile mit Trinken gar nicht mehr in Verbindung, sondern nur noch mit Medizin, was in einer Pipette irgendwo ist und welches man in das Wasser reintropft und man darf dann da mal nippen. Ja, das ist wirklich wichtig, dass man diese ganzen Dinge macht. Jetzt wollte ich gerade noch was anderes sagen, aber jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren.
Ja, das hat bei meinem Opa auch so angefangen. Ja. Und du kennst ja die Geschichte. Ja, es gibt zum Beispiel aus der Schweiz eine Meldung von der Handelgrün AG. Die Handelgrün AG ist ein Unternehmen, ein Öko-Unternehmen. Die stellen her in Öko-Qualität Becher, Flaschen, Geschirr, Bestecke, Servietten, Takeaway-Verpackungen und so weiter, Tüten, Beutel. Und die sind bekannt für gute Ware. Und die haben jetzt, das ist uns zugeschickt worden von jemandem aus der Schweiz, die haben ein Rundschreiben rausgeschickt an ihre Handelspartner. Und da heißt es: Aktuell können wir dir leider keinen Liefertermin für deine Bestellung angeben. Das ist ein Satz, den du in jüngster Vergangenheit vielleicht schon von uns gehört hast. Bestellst du bei Handelsgrün, kannst du gewöhnlich auf eine schnelle Lieferung zählen. Aber warum ist das aktuell nicht immer der Fall? Und dann wird berichtet, es gibt ein komplexes globales Problem. Aufgrund der Covid-19-Pandemie hat sich das Konsumverhalten verändert. Die Nachfrage nach verschiedenen Produkten, gerade in der Verpackungsindustrie, ist stark gestiegen. Ein Großteil der Rohstoffe, etwa Holz, wurde zunehmend knapp. Bisweilen fehlen unseren europäischen Produzenten schlicht die Rohstoffe. Ein Grund, warum sich die Produktionsdauer für viele unserer Produkte verlängert. Hinzugekommen sind auch mögliche Schließungen von Produktionsstätten infolge der Infektionslage. Nicht nur das europäische Gewerbe leidet unter den genannten Entwicklungen, auch andere Weltteile sind davon betroffen. Globale Lieferketten sind ins Stocken geraten und so haben sich viele europäische Händler, die zuvor etwa in Asien produzieren, ließen, an europäische Fabrikanten gewendet. Das hat den Engpass in Europa zusätzlich vorangetrieben. Sind die Waren erst einmal fertig produziert, kann sich aktuell auch der Transport in unser Lager erschweren. Dies etwa durch eine allgemeine Zunahme der Transportmengen und dadurch fehlende Transportmittel. Auch können dann weitere Umstände wie Hochwasser für erschwerte Transportbedingungen sorgen. Tja, es heißt, ihr müsst Geduld haben, heute bestellt, morgen geliefert, geht erstmal nicht mehr. Und Andreas, es ist ja praktisch von Herrn Schwab schon mal aus dem WEF in Genf etwas Ähnliches angekündigt worden, dass das alles mit der Pandemie zusammenhängt. Wenn wir wissen, dass die Aussichten, die du vorgelesen hast, nochmal von Januar von deinem Informanten, eigentlich alle geschehen sind, bevor zum Beispiel die Ever Given im Suezkanal festgesteckt hat, bevor Südchina die Häfen dicht gemacht hat, einen riesen Stau von Containerschiffen da festgesteckt hat, was bis heute schwerste Auswirkungen auf den gesamten Welthandel hat. Also denn ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass da eine gewisse Taktik dahinter stecken könnte. Ich bleibe im Konjunktiv, weil behaupten darf man sowas nicht.
Naja, was hier einmal deutlich wird, ist vor allem die Verfehlung des Gesamtsystems, weil wir erkennen hier diese Wegwerfgesellschaft, die hier ist. Es geht hier gar nicht um die Produkte, die man tatsächlich nachhaltig braucht, sondern es geht um Wegwerfprodukte, die jetzt einfach nur sustainable sind. So nennt man das dann, also umweltfreundlich, und im Prinzip sind sie das gar nicht. Ich dachte gerade, als du das vorgelesen hattest, wie wir in unserer Kindheit damals noch mit Porzellantellern, Porzellantassen und so weiter unterwegs waren und man einen Teller eben halt so lange eben nutzte, bis er brach, wie der berühmte Krug. Und heute ist ja alles nur noch in Wegwerfgesellschaften. Das heißt, man geht heute nicht mehr in ein Restaurant, sondern man geht, wir nennen es immer, zum Schachtelwirt. Der Schachtelwirt ist derjenige, wo du deinen Burger, deine Pommes und so weiter eben halt in einer Pappschachtel bekommst, und dann wird das Ganze zum Müll weggehauen. Und das finde ich schon wirklich dramatisch. Jetzt gibt es die Alternativen. Also wir kommen schon in eine richtige Richtung, dass wir vielleicht davon ganz wegkommen und dann wirklich wieder auf die normalen Dinge kommen. Nämlich normale Porzellanteller und Porzellantassen, und die gibt man dann wieder ab und verwendet sie dann eben halt zigfach. Aber was hier deutlich wird, ist, dass die Rohstoffe insgesamt natürlich wirklich dann fehlen. Dieses Holzhorten, was stattfindet, dass das Holz gekauft wird, dass Metalle gekauft werden, dass Rohstoffe gekauft werden. Jeder Handwerker, jeder Unternehmer, jeder Händler fängt plötzlich an und kauft alles an Ware auf, was er bekommt, weil das Vertrauen in die Lieferketten weg ist. Und wenn das Vertrauen in den Lieferketten verschwunden ist, dann fangen die Leute an und sagen, ich will gar kein Geld, ich will die Ware. Mir ist also eine Sperrholzplatte oder eine Kupferplatte als Dachdecker wichtiger als eben halt Geld auf meinem Geschäftskonto. Und so wird das Ganze natürlich noch verstärkt, und das ausgerechnet von denjenigen, die diese Machtstrukturen aufgebaut haben und an die Macht gekommen sind und diese Milliardäre, die wir ja heute haben, mittlerweile ja mehr Macht haben als Einzelpersonen, als ganze Staaten, weil sie als Einzelperson über mehr Vermögen verfügen, als gesamte große Staaten das tun. Das muss man sich immer mal vor Augen führen, wenn man beispielsweise sieht, die Bundesrepublik Deutschland und einen Milliardär, und das sind zwei gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe, was die finanzielle Ausstattung anbelangt, gewissermaßen. Und da wird es dann eben halt deutlich. Also wir sehen hier eine Verwerfung, und umso wichtiger ist es zu erkennen, dass diese Lieferkettenproblematik noch lange nicht das Finale erreicht hat.
Hat es nicht, denn ich möchte jetzt noch einmal zurückgreifen und das vorlesen, was Klaus Schwab vom WEF, den du gerade auch genannt hast, letztes Jahr in seinem im Juli erschienenen Buch The Great Reset angekündigt hat. Also er muss prophetische Fähigkeiten haben, denn tja, man kann sagen, 100 Punkte, Herr Schwab. Also Originalzitate aus diesem Buch. Er schreibt, die Covid-19-Krise, und ihr müsst bitte versuchen, euch einmal zurückzuversetzen in letztes Jahr. Da haben wir an dieser Stelle gerade angefangen, so ein bisschen zu vergleichen mit der Zeit davor, wo der Mensch noch völlig frei sich gefühlt hat. Natürlich nicht endlos frei, aber doch frei entscheidend. Das hat sich ja inzwischen innerhalb von 1,5 Jahren dramatisch verändert. Also die Gesellschaft hat sich verändert, da kommen wir auch gleich noch drauf. Es spaltet sich die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte. Der Druck auf die Ungeimpften wird immer stärker. Also hier gibt es einen ganz klaren Vorsatz, die Gesellschaft wirklich zu überreden, dass möglichst viele sich impfen lassen. Naja, und versucht mal mit den Sinnen von letztem Jahr, vor einem Jahr, das jetzt hier anzuhören. Also er sagt, Schwab, die Covid-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten stürzen, denen wir seit Generationen gegenüberstehen. Millionen von Unternehmen werden untergehen. Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. Lass uns nur mal an die Demonstrationen, Proteste des letzten Wochenendes in vielen Ländern, Italien, Frankreich, Großbritannien und so weiter denken. Weiter. In einigen extremen Fällen könnte dies, also die Proteste, zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt. Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird. Eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann. Ja, und er sagt, nach dem Great Reset soll die Welt dann ein ganz wunderbarer Ort sein. Ich gehe da gleich auch noch mal in 3 Zitate rein. Andreas, vielleicht du bis hierher.
Tja, also dieser Schock ist natürlich bereits schon sichtbar, der hier angekündigt wird. Und das Interessante ist, er sagt, dass es nicht anders passieren kann. Und er meint damit, dass es offenbar nicht anders passieren soll. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Denn was hier angekündigt wird, ist nichts anderes als eine ganz grobe Agenda, die man gerade fährt. Und zwar völlig offen, ohne Netz und doppelten Boden. Und man kann darauf bauen, dass offenbar die meisten Menschen mittlerweile so medial eingedampft wurden, dass sie ihr eigenes Selbstbewusstsein, ihre eigene Entscheidungsfähigkeit verloren haben und in einem vollkasko-mentalen Bereich vor ihren Playstations sitzen oder was auch immer und mehr oder weniger sich vom wirklichen Leben und vom Prinzip des Lebens weitgehend verabschiedet haben. Und das tut mir natürlich in der Seele weh, wenn man so etwas sieht. Aber es gibt auch noch andere. Das ist ja übrigens auch unsere Zielgruppe, nämlich diejenigen, die denken. Denn wir dürfen eines nicht vergessen. Ich möchte das kurz an der Stelle schon mal einweben. Genauso blind, wie viele Menschen durchs Leben taumeln und stolpern, genauso blind und taumeln und stolpern auch diese sogenannten Führer, die das Ganze meinen, in den Händen zu halten und feststellen werden, dass sie es eben halt nicht in den Händen halten können auf Dauer. Vielleicht sollte man das auch noch mal zwischendurch thematisieren, dass es nicht so untergangsmäßig aussieht, sondern übergangsmäßig. Wir sprechen von einem Wandel und nicht von einem stabil durch den Untergang. Das ist ganz wichtig.
Ist gut, dass du das noch mal sagst. Also, wir sprechen ja hier an dieser Stelle immer über das jüngste Gericht, wie es in der Bibel im Alten und auch Neuen Testament prophezeit ist, wie es aber auch außerbiblische Hellseher wie Nostradamus und viele andere, der Irrmeier und ihr kennt die alle, viele von euch haben sich damit beschäftigt, Aussagen. Also, das heißt, es ist eine Zeit der Transformation, ein Weltenwandel, eine Weltenwende. Es wird wirklich alles anders. Und das ist auch das, was Schwab ankündigt. Und er hat halt seine irdischen Instrumente in der Hand mit seinen paar Milliardären und vielleicht noch jemand, der über allen ist und sagt, so wird's gemacht. Alles möglich. Und sie denken, dass sie jetzt die Sterne bereisen und das Weltall erobern und in die Wettermanipulationen, also die sozusagen zum alltäglichen Geschäft machen, um vielleicht auch dies, es gab ja mal bei Terra X im ZDF, also keine Verschwörung, sondern öffentlich-rechtlich, einen Film, die Wettermacher, könnt ihr mal ins Internet gehen, bei YouTube, die Wettermacher, Terra X, ZDF. Da sind alle Hintergründe, auch die unter Verschluss gehaltenen Geheimakten, die 30 Jahre nach irgendwelchen großen Wetterunglücken veröffentlicht wurden und klar beweisen, welche Manipulation dahinter stehen, die werden da klar benannt. Also schaut euch das an, es sind eben keine Verschwörungstheorien, sondern da steckt viel dahinter. Das heißt, sie versuchen sich die Welt und den Weltraum und das All untertan zu machen. Man spricht schon von einem taumelnden Mond. Man bereist jetzt die einzelnen Planeten und sagt, ja, hier könnten wir uns ein paar Urlaubsreisen vorstellen und da könnte man vielleicht eine neue Stadt aufbauen, weil die Erde wird ja jetzt zu klein und die haben wir kaputt gemacht, dann müssen wir woanders hin. Da kann man sich ja nur wegschmeißen. Wenn man diese Überheblichkeit versucht, überhaupt zu verstehen, das geht ja gar nicht. Denn diese Menschen haben Gott vergessen, den Schöpfer. Die haben vergessen, es gibt über ihnen eine Macht. Und die ist viel stärker. Ihr seht das, wenn irgendwo ein Wetterunglück, eine Überflutung, ein Erdbeben ist. Wie hilflos jeder Mensch wäre, auch ein Klaus Schwab in seiner Luxusvilla, wenn es ein Erdbeben geben würde. Mensch gegen Gott? Was bleibt da für eine Frage?
Ja, das ist wirklich die wirkliche sinnvolle Frage in diesem Zusammenhang. Also wenn wir uns diesen geistigen Irrsinn ansehen, der dort gemacht wird mit den ganzen Satelliten und mit der Besiedlung anderer Planeten und all dieser Dinge, das zeigt diese anthropozentrische Hybris der Menschen, sich als Endprodukt der Evolution gottgleich zu sehen und sich über allem zu stellen und die Schöpfung zu fahren. Und dieser Irrsinn und diese Verwirrung, gerade auch bei denjenigen, die diese Welt vermeintlich zu steuern glauben, das ist entscheidend, das zu erfassen. Und wenn man sich mit der Bibel beschäftigt und mit dem jüngsten Gericht, aber auch mit den grünen Büchern, von denen wir immer sprechen, im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, das hat mir ja die innere Ruhe gegeben. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen mit einer Frau darüber gesprochen, die ein bisschen verzweifelt war, obwohl sie in dieser Botschaft der grünen Bücher relativ zu Hause ist, aber diese täglichen Dinge, die auf einen einmetzeln gewissermaßen an dramatischen Nachrichten, die verstellen dann auch hin und wieder mal für Momente den Blick. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ihr meine Sicht der Dinge zu sagen. Und ich habe gesagt, du solltest jeden Tag vor Glück eigentlich auch an einer bestimmten Stelle wirklich jubeln. Du bist eine Tierschützerin. Das ist eine Tierschützerin, eine ganz wunderbare Frau. Die macht ganz viel Arbeit für diese Tiere. Und ich habe gesagt, du sagst mir immer, wie schwierig das ist in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie wir alleine mit diesen Geschöpfen umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir alles zerstören. Das ändert sich doch gerade tatsächlich. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, das, was diese Menschen, die dort oben vermeintlich gesteuert die gesamte Welt im Griff haben, sagen, sind ja immer wieder bestimmte Dinge, die auch richtig sind. Man hat ja die Opposition geändert, gekapert. Das bedeutet, die Leute, die jetzt die Bewegung anführen, sind diejenigen, die von den Fehlern am meisten profitiert haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gewissermaßen. Und genau die haben jetzt die Opposition gekapert und treten jetzt als Weltverbesserer auf. Das ist das Spannende. Und dieser Irrsinn kann nicht gut gehen. Wenn wir eines wissen, das sehen wir in diesen Büchern, das Dunkle wird dem Licht dienen. So steht es geschrieben. In der Bibel, in den grünen Büchern und auch detailliert auch in der Peripherieliteratur zu diesen Büchern. Ganz deutlich argumentiert. Und was jetzt hier gerade in Gang gesetzt wird von diesen, aus meiner Sicht, von dieser dunklen Energie.
Global Governance.
Diese Global Governments, diese Weltorganisation, diese Weltregierung und so weiter, die jetzt glauben, sie starten momentan alles in die richtige Richtung. Sie haben die richtigen Impulse drin, mal abgesehen von ihrer Besiedelung des Mars und so weiter. Das sind alles so Auswüchse, die man mehr oder weniger als, ich bezeichne sie als krank, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden, ist meine persönliche Meinung. Aber die ganz normalen Dinge wie Nachhaltigkeit, wir müssen wieder runterkommen mit den Energien, wir müssen runter, also die Energieverbräuche, wir müssen runterkommen mit diesem Verbrauch der enormen Ressourcen, die wir haben, womit wir letztendlich die nachfolgenden Generationen schädigen. Die Richtung ist richtig und das Licht wird jetzt bedient durch das Dunkle. Das Entscheidende ist, dass diejenigen, die jetzt meinen, die Macht zu übernehmen und diese gesamte Macht zu steuern, anschließend hinten runterfallen werden. Das ist das Spannende, weil sie selbst eben halt so verblendet sind, wie viele Leute, die auch nicht mehr für Argumente zur Verfügung stehen im normalen Bürgerbereich. Es sind nämlich Menschen mit genau den gleichen Fehlern und Macken wie alle anderen auch. Und dieser Größenwahn verstellt ihnen noch mehr den Blick. Und ich glaube, genau wie ein Großteil der Menschheit stolpert und taumelt, taumeln auch die Führer dieser Welt, die glauben im Moment, die Welt gerade übernehmen zu können. Und das ist eine gute Aussicht. Sie dienen letztendlich dem Licht. Und wer jetzt von den klar denkenden Menschen behält seinen moralischen, ethischen Kompass und vor allem im tiefen Gottvertrauen steht, das ist das Allerentscheidende, im Gottvertrauen zu stehen, dem kann gar nichts passieren. So einfach ist das.
Ja, und viele denken dann immer, ja, wenn ich jetzt irgendwie aber das nicht überlebe oder so. Also wir beide sind da völlig anders eingestellt, denn wer weiß, dass es die Reinkarnation gibt und dass wir hier zum x-ten Mal auf dieser Wanderung sind. Der weiß natürlich auch, dass wir auch schon dutzende Male oder vielleicht noch viel öfter gestorben sind irdisch und hinübergegangen sind. Gestorben ist aber nur der Körper. Der Geist lebt weiter. Unsere Seelen sind uralt. Wahrscheinlich die allermeisten haben viele Erdwanderungen hinter sich und sind jetzt auch zu einer Art karmischer Abrechnung hier auf der Erde uns eingeschlossen. Und wir sehen es auch so, wir nehmen es auch so und sagen, okay, also es kann jeden Tag etwas passieren. Und wenn uns der berühmte Dachziegel auf den Kopf fällt, ihr seht es doch in eurem Umfeld, ihr habt es über Jahre beobachten können, plötzlich und unerwartet trifft es irgendjemanden aus den eigenen Reihen und man sagt mal, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, gerade bei dem, der so gesund gelebt hat. Ja, kann doch passieren. Ja, aber dann geht man hinüber und macht weiter und kann ja vielleicht zuweilen sogar froh sein, dass man dem ganzen Elend hier jetzt erstmal nicht weiter beiwohnen muss. Wobei das natürlich bitte keine Aufforderung ist, da irgendwann selber Hand anzulegen. Das ist nicht zu empfehlen, sondern im Gegenteil, das ist brandgefährlich für die Entwicklung eurer Seelen, denn es kommt dann noch schlimmer. Aber also wir beide sind auch auf alles jeden Tag eigentlich vorbereitet. Wenn es uns erwischt, dann können wir sagen, ja, wir haben alles gegeben, es war eine gute Zeit, es war eine anstrengende Zeit, jetzt gehen wir rüber, jetzt lassen wir uns dort mal weiterentwickeln und müssen uns auch weiterentwickeln, um hoffentlich dann in die neue Zeit wieder inkarnieren zu dürfen. Das ist ja eigentlich auch eine super Aussicht. Und viele haben halt Angst, dass sie jetzt sterben müssen, ohne zu überlegen, dass sie sowieso sterben müssen. Wenn nicht heute oder morgen oder übermorgen, dann eben in ein paar Jahrzehnten.
Ja, das soll natürlich auf keinen Fall jetzt heißen, dass wir unser vorzeitiges Ableben hier in irgendeiner Form privilegieren und sagen, das ist denn der Punkt. Nein, wir müssen einfach nur versuchen, die Urängste zu verlieren, die man uns aufgebaut hat. Das sind eigentlich gar keine Urängste, sondern menschengemachte Ängste. Es gab Menschen vor unserer Zeit, in langer Vergangenheit zurückliegend, die überhaupt keine Angst hatten vor dem Tod und mit diesem ganzen Thema sich übrigens auch auseinandergesetzt haben. Übrigens haben Eva und ich da ja mal ein Buch drüber geschrieben auch. Und das hieß Tabubruch. Das könntest du mal mit einstellen. Das ist wirklich interessant. Da heißt es, ja, wie hieß denn das denn nochmal? Lass uns einfach mal über den Tod sprechen. Jetzt sagen viele, um Himmels Willen, so ein Buch möchte ich nicht lesen, alleine schon mit dem Titel, welches sich mit dem Tod beschäftigt, weil die meisten Menschen dieses Thema Tod komplett negieren und schieben es ganz weit weil die Angst einfach zu groß ist. Und man verliert durch dieses Buch die Angst. Ich sage immer, wer zuletzt lacht, stirbt fröhlich. Und man muss wirklich entspannt bleiben bei dieser ganzen Geschichte, weil zur Geburt gehört eben halt auch das Gegenteil. Und das ist der Tod. Tod ist nämlich nicht das Gegenteil von Leben, sondern das Gegenteil von der Geburt. Der richtige Tod hat mit diesem Erdengang hier erst einmal nicht unbedingt unmittelbar zu tun, sondern das sind noch ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und deshalb ist es so wichtig. Und wenn jetzt nochmal zurück Herr Schwab und auch seinesgleichen der Meinung sind, die größer sind als Einzelpersonen, als der Staatshaushalt von vielen großen Industriestaaten sogar. Und die sagen jetzt, wir führen diese Welt in eine glückliche neue Welt und alle werden fröhlich sein, keinem wird etwas mehr gehören, das Eigentumsrecht muss in Frage gestellt werden, alle werden nur noch etwas nutzen, aber kein Eigentum mehr haben. Dann sagen natürlich die alten Denker, die konservativen Denker, das ist ja ein völlig falscher Weg. Übrigens halte ich diesen Weg gar nicht mal für pauschal falsch. Aber da müsste man viel weiter ausholen. Aber in der jetzigen Zeit natürlich undenkbar. Aber die Leute, die das steuern, das sind diejenigen, die glauben, dass sie anschließend an der Macht sind und dann die Welt wirklich steuern. Und das darf bezweifelt werden, denn da sprechen die Naturgesetze eindeutig dagegen.
Ja, ich habe euch dieses Tabubruch, lass uns einfach mal über den Tod sprechen, das Büchlein, habe ich euch eingestellt. Das findet ihr also, falls ihr es sucht, oberhalb des Podcastes. So, und ich habe auch gerade den Artikel eingestellt, wo Klaus Schwab und seine Kumpels äußern, wie sie sich das so vorstellen mit dem Weltwandel. Und sie hatten ja auch einige Aussagen getroffen, wie toll das alles wird. Ich habe keine Lust, das vorzulesen, weil es eine falsche Schönfärberei ist. Ich hatte es gerade angekündigt. Lest es euch selbst durch. Ich habe euch den Artikel eingestellt. Da findet ihr auch diese Aufzählung, die ich euch gerade gegeben habe. Die hat Stefan Palo, ein Wirtschaftsexperte, zusammengefasst gehabt vor einem halben Jahr, 20. Dezember war das letzten Jahres, für die Epoch Times. Den Artikel findet ihr gleich beim Hinschauen. So, oberhalb des Podcastes. Andreas, wir haben heute Morgen eine Sprachnachricht gehört von einer guten Freundin aus Hamburg. Die ist selber Künstlerin, Musikerin. Und die hat uns berichtet, wie schwierig es wird, dass die Veranstalter den Künstlern, den Musikkünstlern, wahrscheinlich auch in Theater und so weiter, die Hölle heiß machen, weil denen der Hahn abgedreht wird, wenn sie nicht Hygienekonzepte entwickeln für Künstler und die Besucher, um dem Staat nachzukommen. Impfpflicht heißt das Zauberwort. Wir haben vor wenigen Tagen erlebt, wie Nena der Geduldsfaden auf der Bühne gerissen ist und sie wörtlich gesagt hat, ich habe die Schnauze voll. Und hat gesagt, es müsst ihr selber entscheiden, ob ihr euch da an die Konzepte haltet oder nicht, sagte sie zum Publikum. Das hat ihr Kritik eingebracht. Keine Überraschung, natürlich aus Mainstream-Medien, aber eben auch viel Zuspruch, viele neue Fans hat sie dadurch mit Sicherheit gewonnen. Und es gibt halt einige wenige, die kritisch sich äußern. Aber es heißt jetzt hier zum Beispiel, in der Welt, ja genau, welt.de, Veranstalter fordern Impfpflicht für Besucher und Beschäftigte. Und es wird darauf hingewiesen, dass in Italien und Frankreich diese Konzepte schon umgesetzt werden. Am Wochenende sind ja in Italien fast 100.000 Menschen, das sind die offiziellen Zahlen, auf die Straßen gegangen, weil ein digitales Corona-Zertifikat, auch grüner Pass genannt, zur Pflicht wird. Und dieser Prozess hilft nichts, denn der von niemandem gewählte Premier Mario Draghi setzt durch, dass ab dem 6. August der grüne Pass mit 2 dokumentierten Corona-Impfungen nachgewiesener, überstandener Corona-Erkrankung, also nachgewiesen, darauf liegt die Betonung, du musst ein offizieller Corona-Fall gewesen sein, nur gemessene Antikörper im Blut reichen längst nicht aus. oder aber ein Negativtest die Eintrittskarte für das öffentliche Leben in Italien wird. Wenn man alleine weiß, was diese Tests bedeuten, die da ja ständig wiederholt werden müssen, da wirst du ja schon von der Testerei arm. Auch Konzerte, andere Veranstaltungen, Innenbereiche von Restaurants, Theater, Museen, Kinos, Fitnessstudios, Schwimmbäder können dann nur noch von denjenigen betreten werden, die ihren Pass parat haben. Und auch hier ist unsere Befürchtung, dass der nächste Schritt dann das Thema Einkaufen sein wird. Dies dürfte hier der erste Schritt sein. Das läuft ja noch unter Vergnügen und unter normaler alltäglicher Pflicht. Dazu gehört natürlich das Einkaufen. Auch da sind schon Pläne in der Besprechung, dass du einfach dann nicht mehr einkaufen kannst, bis zu dem Punkt, dass du irgendwann auch online nicht mehr einkaufen kannst. Auch das wird schon diskutiert. Das hattest du auch von deinem Insider Andrea schon vor einigen Wochen hier vorgelesen. Ja, und das Gleiche findet auch in Frankreich statt. Die Regierung Macron setzt auch auf einen Gesundheitspass samt Impfpflicht für Schlüsselberufe in Krankenhäusern etwa oder in der Pflege. Und wer sich nicht impfen lässt, der verliert zwar noch nicht seinen Job, aber er darf nicht mehr arbeiten gehen, er büßt sein Gehalt ein. Also das ist ja praktisch wie eine Pflicht. Das ist extremer Druck. Und in Deutschland, ja, Frau Merkel als Bundeskanzlerin und auch ihre Justizministerin Christine Lambrecht sagen, nee, noch nicht und verhalten sich da eher noch verhalten. Aber die Front der Politik wackelt. Wir haben am Montag gesprochen über Herrn Seehofer, über Kanzleramtsminister Helge Braun. Herrn Söder brauchen wir gar nicht mehr extra zu nennen. Da ist es schon Tradition, dass er sagt, die Menschen müssen geimpft werden und vor allem die Kinder möchte er jetzt auch gerne impfen. Und in der Wirtschaft beginnt man sich jetzt auch mit einem Konzept anzufreunden nach dem Vorbild Italiens. Also das hat ja Seehofer auch geäußert. Andreas, mit anderen Worten, die Großveranstalter können gar nicht mehr anders, um überhaupt überleben zu können.
Ja, also um nochmal auf Herrn Seehofer zu kommen, er hat ja im letzten Jahr im Juli noch gesagt, ganz deutlich, dass es keine Impfpflicht geben darf. Erstens verstößt es übrigens gegen die Verfassung. Und zweitens ist es auch so, dass beispielsweise eine Privilegierung von Geimpften einer indirekten Impfpflicht nachkommt oder gleichen würde. Und aus diesem Grunde es da definitiv mit ihm keine Impfpflicht geben wird. Heute sagt er das glatte Gegenteil. Und so etwas wird mit dem Begriff Lüge bezeichnet. Jetzt ist die Frage, wenn eine solche überführte Lüge eben halt stattfindet und man sie als Lüge bezeichnet, wobei, das kann man glaube ich sagen, selbst die Bild-Zeitung spricht ja mittlerweile von dem Begriff der Lüge beim Impfen. Da wird sogar die ganze Zeit so ein gelbes Plakat eingeblendet. Also das ist die Situation. Was ich nicht verstehe, ist, dass die großen Stars nichts dagegen tun. Denn die ganzen Veranstalter könnten ja überhaupt nichts machen, wenn kein Star sagen würde, ich bin mit dabei.
Andreas, nun denken natürlich alle, wenn du sagst, große Stars und man hat da irgendwelche Namen, auch bei Schauspielern, aber auch bei Sängern und so weiter im Kopf, da denkt man, naja, die haben ja ausgesorgt, also die haben ja jetzt kein Problem.
Nein, die haben sehr wohl Probleme, natürlich haben einige Große schon ausgesorgt, aber es gibt eben halt viele Kleine, aber auch die großen Stars, man darf das nicht vergessen, jeder kennt es von seinem normalen Leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Stars ganz normale Menschen sind, die atmen, die haben Hunger, die gehen aufs Klo und müssen duschen, die haben ein ganz normales Leben. So. Und jeder hat ja seinen Lebensstandard so ausgelegt, wie es seinem Einkommen in etwa entspricht. Und da wird relativ wenig auch gespart und wenn man jetzt in solchen anderthalb Jahren keine Einkünfte mehr hat, aber der Lebensstandard weiterläuft, dann schmelzt natürlich auch das größte Sparvermögen irgendwann in sich zusammen. Das ist bei vielen der Fall. Nichtsdestotrotz, diese Veranstalter stehen mit dem A an der Wand und die müssen jetzt irgendwie sehen, dass sie irgendwie das Ding hinbekommen und deshalb sind sie plötzlich alle Impfbefürworter, weil sie wollen ihr Geld endlich wieder einnehmen. Ich kann das sogar verstehen, das sind ganz klare wirtschaftliche Zwänge. Aber es gibt eben auch gerade die großen Stars, die noch über gewisse Vermögen verfügen, die hier ein Zeichen setzen könnten. Ich dachte da an Wolfgang Niedecken, von dem ich mal ganz viel gehalten habe, von BAP beispielsweise, Udo Lindenberg und so die ganz Großen oder Sarah Connors beispielsweise. Und du sagtest gerade, man kann nicht einkaufen. Also selbst solche Stars werden offenbar eingekauft. Denn wenn ich sehe, wie sie da plötzlich argumentieren und ganz klar im Mainstream einfach nur mitschwimmen, und da merkt man, sie hätten zwar vermutlich ein gewisses Vermögen noch zur Verfügung, zumindest schätze ich das mal so ein. Ich kann es natürlich nicht wirklich behaupten, denn manche leben eben halt auch über ihre Verhältnisse, wenn sie ganz hohe Verhältnisse haben. Das mag schon sein. Aber dass von diesen Seiten tatsächlich nichts kommt an Unterstützung ihrer Fans. Denn viele Fans sind natürlich auch Menschen, die sagen, ich will nicht geimpft werden. Also ich kann nur jedem sagen, also für mich auch, wenn ich nur geimpft in ein Konzert komme, dann gehe ich eben halt in kein Konzert mehr. Auch die Bürger könnten etwas dagegen tun. Aber einige glauben ja tatsächlich mittlerweile daran. Und durch diese Impfarie wollen sie auch aus dieser Blase gar nicht mehr raus. Das ist die Problematik. Vielleicht noch mal ganz wichtig für unsere Zuhörer, wer jetzt stabil bleibt und sich selbst treu bleibt und nicht umkippt, und zwar in keiner Weise, jemand soll sich impfen lassen, wenn er will, aber wenn er nicht will, auch dem treu bleibt und nicht sagt, ich kippe jetzt um und lasse mich jetzt impfen, dann glaube ich, wird sich das zuletzt auszahlen. Das hat auch etwas mit dem Gottvertrauen zu tun.
So, und wenn der eine oder andere jetzt gerade ein bisschen Herzschmerzen hat und sagt, oh, was kommt da jetzt immer noch alles auf uns zu, dann sei euch gesagt, wir sind da noch lange nicht durch dieses Nadelöhr. Und es sind jeden Tag neue Prüfungen, wo wir beweisen müssen, dass wir gerade stehen im Gottvertrauen. Das ist der einzige Weg übrigens aus meiner Sicht, durch diese Zeit hindurchzukommen. Aber das wisst ihr aus den Abendgebeten, die ich nur jedem empfehlen kann, der sich nicht stabil genug fühlt. Und wir müssen einfach dranbleiben, denn die Bild-Zeitung berichtet heute doch schon das, was für den Herbst geplant ist. Und das möchte ich euch einfach hier vorlesen, auch wenn es nicht schön ist. Überschrift: Die vierte Welle hat begonnen. Riesenzoff um geheimes Panikpapier des Robert-Koch-Institutes. Die Wieler Behörde will für den Herbst einen Lockdown statt Freiheit. Und da heißt es, ein neues Panikpapier des Robert-Koch-Instituts sorgt für massiven Unmut in den Bundesländern. Am Montag kam es nach Bildinformationen bei einer geheimen Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und den Staatskanzleichefs der Bundesländer zum Corona-Richtungsstreit. Auslöser? Lothar Wieler. Der RKI-Chef präsentierte den Teilnehmern ein neues Panikpapier. Darin heißt es, die vierte Welle hat begonnen und die Inzidenz müsse weiterhin Leitindikator für die Pandemie bleiben. Denn weil inzwischen so viele Bürger geimpft sind und nur noch wenige schwer an Corona erkranken, sollte der Inzidenzwert für die Corona-Maßnahmen an Bedeutung verlieren. Ich meine, es sind noch nie viele schwer an Corona erkrankt. Plötzlich behauptet man das. Aber gut. Stattdessen sollte die Zahl der Krankenhauseinweisungen wichtiger werden. Also das ist das, da kannst du gleich noch was dazu sagen. Und Gesundheitsminister Spahn sagt dazu, die Inzidenz verliert zunehmend an Aussagekraft. Selbst das RKI rückt jetzt in einem Papier, das einer hochkarätigen Expertenrunde vorgelegt wurde, vom Inzidenzwert als Maß aller Dinge ab. Aber am Montag erklärte Wieler, nun doch unbedingt an dieser Inzidenz festhalten zu wollen. Und er warnt in dramatischen Worten, so schreibt es die Bild-Zeitung hier, vor hohen Inzidenzen und sagt, Prävention hat weiterhin die höchste Priorität. Eine steigende 7-Tage-Inzidenz geht dieser Entwicklung voraus. Sie ist und bleibt der früheste aller Indikatoren. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt daher wichtig, um die Situation in Deutschland zu bewerten und frühzeitig Maßnahmen zur Kontrolle zu initiieren. Und hohe Impfquoten alleine sind nicht ausreichend, die vierte Welle flach zu halten. Heißt mit anderen Worten, sagt die Bild-Zeitung, das RKI setzt weiter voll auf Freiheitseinschränkungen im Kampf gegen Corona.
Ja, man spürt richtig bei diesen Zeilen die Panik des führenden Systems und deren anhängenden Politiker, die Panik, diese Fäden aus den Händen geben zu müssen. In dem Moment, wenn sie die Menschen wieder in die Freiheit lassen würden, würden sie sich relativ schnell verbinden. Es kommt wieder zu einer Kommunikation, zu einer inneren Selbstsicherheit, vielleicht auch wieder zu so etwas, was man Eigenverantwortung nennt. Und dann wird man eventuell feststellen, sag mal, was haben die eigentlich da mit uns gemacht? Es gab ja viele Phasen in der Geschichte, wo man im Nachhinein gesagt hatte, wie konnte das passieren und wie konnten die Menschen da einfach so alle mitschwimmen. Das ist das Problem. Und vor diesem Machtverlust hat man offenbar panische Angst. Dieses Papier erinnert mich ganz klar an das Papier des Innenministeriums aus dem Mai, glaube ich, letzten Jahres 2020, wo ein Ministerialdirektor aus dem Bundesinnenministerium, der eine Menge Probleme damit hatte im Nachhinein, nämlich der Aufforderung nachgekommen ist, die sein Chef, Herr Seehofer, deutlich vor seinen Mitarbeitern sagte: Ich wünsche mir eigenverantwortliche Mitarbeiter, die selbst denken und im Interesse des Volkes arbeiten. Übrigens ist das auch die Aufgabe von Staatsdienern, sprich Beamten und Politikern. Das haben die offenbar auch an vielen Kanten vergessen. Und damals wurde eben halt diese Inszenierung des Coronavirus ja eindeutig geplant mit diesem Hammer-and-the-Dance-Papier. Und hier haben wir schon wieder dasselbe. Und ich habe eines gelernt beim Journalismus, und ich bin ja kein Journalist, sondern ich bin ja hier nur mit dabei. Und erst muss der Fakt passieren und dann kommt die Nachricht. Und wenn wir hier schon die Nachricht lesen, bevor die Fakten überhaupt da sind, dann ist das eine Umkehrung. Also eigentlich sollte erst etwas passieren, bevor man darüber berichtet. Und hier sehen wir die Berichte schon über etwas, was man erwartet, was im Oktober zu passieren hat. Hier wird es so überdeutlich, dass das Ziel definitiv nicht ist, die Menschen in die Freiheit zu bringen, sondern die Menschen weiterhin in diesem Knebel, in diesem Schwitzkasten zu lassen. Alleine die Argumentation und das Wording, was sie nutzen, dass man beispielsweise den Geimpften wieder eine gewisse Freiheit zugesteht, das heißt ein Freiheitszugeständnis, das ist der falsche Begriff. Es geht um die Unfreiheit der Ungeimpften. Es geht tatsächlich darum, Menschen zu inhaftieren. Geistig und auch körperlich. Und dieser Inhaftierungsvorgang der Regierung gegenüber dem Volk, dem sie dienen soll, ist wirklich unverantwortlich und eigentlich kaum noch zu beschreiben. Hätte das jemand vor 5 Jahren mir gesagt, noch vor 3 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, das wäre nicht möglich, aber da habe ich mich tatsächlich geirrt.
Ja, Andreas, jetzt hast du vorher gerade in weiten Worten berichtet, wie man sich hier einstellen soll. Diese Meldung jetzt hier, also dies Aktuelle, ist ja wieder dafür geeignet, nach Jesaja 8 des Alten Testamentes, der gesagt hat, rüstet euch und erschrecket, rüstet euch und erschrecket. Denn hier ist Immanuel. Mit anderen Worten, es gibt jeden Tag, auch für uns ja, Meldungen, wo du sagst, es gibt's doch nicht. Also ich meine, da kannst du ja mit dem Stock dran fühlen, was die vorhaben, so ungefähr. Und es wird einfach durchgezogen und es gelingt einfach. Das heißt mit anderen Worten, auch das steht bei Jesaja, fällt mir gerade ein, sinngemäß, das ist jetzt nicht wortgenau, fasset einen Plan und beredet euch, so ungefähr, was immer ihr plant, es wird nicht funktionieren. Denn hier wieder ist Immanuel, der steht ja für den Weltenrichter, für den Heiligen Geist des Schöpfers sozusagen. Das heißt mit anderen Worten, auch wenn man jetzt noch irgendwas versucht zu unternehmen dagegen, das Ding läuft, oder? Weil es laufen soll.
Ja, natürlich, es läuft. Was hier wichtig ist, ist eines, dass es vielleicht, wenn man oberflächlich zuhört uns, manchmal Widersprüche entdeckt. Auf der einen Seite alles wird gut, auf der anderen Seite es wird ganz furchtbar. Wir müssen erkennen, oben drüber steht, es wird alles gut. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, war es noch nicht das Ende. Genau das ist das, was über allem steht. Diese destruktiven, furchtbaren Nachrichten dienen eurer Information, dass ihr wisst, welches Spiel gerade gespielt wird. Aber wir können diese Dinge deshalb auch ganz gut gelaunt durchstehen, weil wir beide zum Beispiel für uns sagen können, wir sind in diesem Gottvertrauen. Wir sind einfach drin. Und das ist das Fundament. um das Prinzip des Lebens zu verstehen, angebunden zu sein, das Licht fließen zu lassen und sich auch, wie ich das immer sage, wie eine Lupe zu formieren und dieses Licht damit zu konzentrieren auf die richtige Einstellung nach den Gesetzen der Natur. Dann passiert nichts. Also versucht es immer so zu sehen, wenn wir so die Tagespolitik machen, die Tagesnachrichten machen, hat es vor allem deshalb auch den Grund, dass wir sagen, wir können unmöglich erwarten, dass die Leute die 50, 80, 100 Meldungen, die am Tag bei uns über den Ticker laufen, dass die gelesen werden. Das ist uns völlig klar. Aus diesem Grunde machen wir diesen Podcast. Ich kenne einige Leute, die sagen, ich höre nur den Podcast, das ist unsere einzige Nachrichtenquelle, die wir haben, und ansonsten kriege ich schon genügend mit, wenn ich mal irgendwo Bild online sehe oder irgendwo an einem Fernseher vorbeilaufe oder durch Zufall mal in ein Radioprogramm auf irgendeinem Nachrichtensender mal höre. Ich höre das öfters vom Öffentlich-Rechtlichen, dass dann Leute sagen, ich höre dann mal so ganz kurz rein, NDR Info oder irgendwie sowas, und dann bin ich richtig entsetzt, auf welchem Level das abläuft. Das sind deren Aussagen, nicht meine. Wir nehmen das zur Kenntnis. Das sind ja Kollegen. Aber an der Stelle sind wir eben halt etwas anders aufgestellt und wir brauchen uns nicht berieseln lassen mit diesen Massen an Informationen, sondern wir sollten unseren ethischen Kompass immer aufrechterhalten, Licht am Horizont und gerade weiter gehen oder schreiten ist noch besser, aber nicht taumeln, nicht stolpern.
Ja, raus aus der Angst. Wir können heute mal im Abendgebet eine kleine Übung machen, wie wir aus der Angst rauskommen. Das werde ich mal heute wieder machen. Ja, und dann haben wir eine Meldung gesehen, während wir also hören, es müssen sich alle impfen lassen und es ist ganz wichtig, dass ihr geimpft werdet, aber ihr hört gleichzeitig, auch wenn ihr alle geimpft seid, dann müssen wir die Maßnahmen trotzdem aufrechterhalten. Auch wenn du geimpft bist, sollst du eine Maske tragen. Auch wenn du geimpft bist, musst du die AHA-Regeln einhalten. Nicht nur in Deutschland, das passiert auf der ganzen Welt. Und so widersinnig und aberwitzig sich alles anfühlt, das Programm läuft eben einfach. Und ich denke, über kurz oder lang wird es dem einen mehr und mehr klar werden und dem anderen immer weniger. Weil auch das ist eine Erfahrung, die uns berichtet wird und die wir selber inzwischen auch machen. Die Menschen, die sich dazu entschlossen haben, sich impfen zu lassen, mit denen kann man ja über die Dinge jetzt hier gar nicht mehr sprechen. Und wir haben ja auch immer mal wieder Abmeldungen hier vom Kanal. Und wir haben im Moment wenig Zugang, weil Andreas und ich überhaupt gar keine Zeit für Videos haben. Denn die Videos, die tragen immer dazu bei, dass natürlich neue Leute dazukommen. Wir werden auch wieder Videos machen, haben wir uns jetzt auch vorgenommen. Aber ja, und die Leute, die sich abmelden, da ist es eben gut möglich, dass die sich entweder schon in dem Entscheidungsprozess befinden, sich impfen zu lassen, damit sie dem Druck von außen nachgeben. Übrigens nicht nur am Arbeitsplatz, sondern ja auch innerhalb der Familie. Und die sich dann vielleicht auch schon haben impfen lassen und über die kritischen Gedanken gar nicht mehr nachdenken wollen, sondern sagen, ich habe das für mich erledigt, meine Wegbiegung ist jetzt klar entschieden, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Und wir sind nicht traurig darüber oder so, sondern wir versuchen das so sachlich und objektiv wie möglich zu sehen. So ist das eben. Ihr habt in eurem Umfeld auch Freunde verloren, auch Familienangehörige verloren, weil da eine Spaltung stattgefunden hat. Unsere Empfehlung ist, sprecht mit den Geimpften genauso freundlich wie mit den Ungeimpften, weil viele von denen denken, dass sie der Gesellschaft einen Gefallen tun. Und wenn die sagen, ich tue es auch für dich, dann ist das nicht ein Affront, sondern es kann wirklich sein, dass sie es so meinen. Und wenn wir irgendwie in einem friedlichen Kontext bleiben wollen, dann ziehen wir uns an solchen Dingen nicht hoch, sondern bleiben in der Ruhe, freundlich und respektvoll. Das ist die Zukunft, anders geht die Zukunft gar nicht mehr. Ja, und dann haben wir heute eben in der Bild-Zeitung gelesen, es gibt eine Fernsehserie, die gerade gedreht wird in den USA, Better Call Saul, also am besten du rufst Saul an. Und der Hauptdarsteller Bob Odenkirk, der ist im Krankenhaus jetzt, weil er beim Dreh zusammengebrochen ist. Und das ist natürlich für mich sofort Anlass zur Frage, Hat er sich vielleicht impfen lassen? Hat er die Impfung nicht vertragen? Weil wir wissen, es gibt wahnsinnig viele solcher Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen einer ganzen Menge. 1.000 in Deutschland im letzten halben Jahr. Das sind die offiziellen Zahlen übrigens. Und über 11.000 in den USA im letzten halben Jahr. Das sind die offiziellen Zahlen. Was ich damit zu sagen versuche, ist, dass die inoffiziellen natürlich vielleicht noch mal anders aussehen. Und wir mussten gar nicht lange suchen. Wir haben einfach seinen Namen Bob Odenkirk eingegeben und den Begriff Vaccine und haben sofort die Meldung auch gefunden in mehreren amerikanischen Zeitungen, wo es heißt, dass er sich hat impfen lassen. Und zwar die gesamte Crew, die Filmcrew hat sich impfen lassen im März. Und sind zur Covid-Impfung ins Hispanic Cultural Center gegangen, sind da auch zum Teil fotografiert worden. Und es heißt jetzt hier in den offiziellen Meldungen, man weiß nicht, warum er zusammengebrochen ist. Und ich weiß auch nicht, ob er je dann zu einem Corona-Fall wird, Nebenwirkungen oder so. Das kann man eben alles nicht sagen.
Ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Wir wissen ja auch zu wenig. Und wenn wir eines gelernt haben, hier spätestens in den 1,5 bis 2 Jahren oder aber auch schon davor, aus meiner Sicht muss ich sagen, dass man nicht unbedingt darauf vertrauen kann, was man uns medial oder politisch eben halt kolportiert. Spätestens das Seehofer-Zitat von gerade macht es ganz deutlich nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das war die Aussage von dem Herrn Adenauer, auch wenn das nur ein Teil seiner Aussage war. Also das sehen wir eben halt ganz deutlich. Ja, viele Menschen sind natürlich verunsichert und diese Impfstoffe, die wir jetzt bekommen oder die jetzt bekommen sollen, wir wissen gar nicht genau, was ist da denn so genau drin? Denn der Staat oder die Staaten finanzieren zwar, das heißt genau genommen die Steuerzahler, finanzieren ja oder finanzierten die Entwicklung dieser entsprechenden Impfstoffe. Und wir wissen allerdings nicht, was an Ingredients, also an Inhaltsstoffen in diesen Dingen drin sind. Das ist dann wieder Betriebsgeheimnis. Das heißt, die Kunden, die diesen Impfstoff finanziert haben von der Entwicklung her, wissen nicht, was drin ist, weil das ist Betriebsgeheimnis entsprechend der Konzerne. Und nun ist natürlich so, dass ich nicht ausschließen kann, und das gab es auch schon einige Wissenschaftler, die das sagten, dass nicht in allen Impfstoffen dasselbe ist. Es könnte auch sein, dass in bestimmten Bereichen zum Beispiel eine Kochsalzlösung ist, ohne irgendwelche Wirkstoffe. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass man dann sagt, okay, wir können die Impfstoffnebenwirkungen oder irgendwelche Dinge damit eventuell kontrolliert halten, falls da etwas Schlimmes passiert. Das ist eine Verschwörungstheorie, die ich hier sage, die du vielleicht gleich nochmal hier mir sonst sagen würdest, dass du das darunter gestehen haben möchtest. Aber mir ist wirklich wichtig, dass wir versuchen, eben halt wirklich ganz, ganz offen auch alle Eventualitäten mit, ja, in Erwägung zu ziehen. Denn unsere Erfahrungen zeigen, dass das Vertrauen in den öffentlichen Behörden, das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen in die Massenmedien verfehlt war, wenn wir es heute vergleichen, und zwar beweisbar. Und wenn wir uns alleine nur die Berichterstattung ansehen und auch die technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden bei diesen schweren Unwetterkatastrophen, die ja auch mehr Fragen als Antworten aufwerfen.
Ja, klar, ist das eine Verschwörungstheorie. Das sind Gedanken, die man sich macht. Kann sein, kann nicht sein. Was Fakt ist, ist, dass der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer Dr. Mike Yeadon, der 16 Jahre lang für das Impfstoffunternehmen Pfizer gearbeitet hatte, oder Pharmaunternehmen, die machen ja noch andere Sachen, dass dieser Dr. Mike Yeadon nicht müde wird zu warnen, ernsthaft zu warnen. Und zwar geht seine Warnung an die Menschheit, dass sie aufwachen müssen, bevor es zu spät ist. Das sagt er. Und er erklärt, dass die Regierung die Öffentlichkeit während der gesamten Zeit der Covid-Pandemie belogen hat. Das ist ein wörtliches Zitat, das ich hier nur wiederhole. und dass es an den Massen liegt, das zu stoppen. Und er sagt wörtlich, sagen Sie nicht, dass Sie nicht gewarnt wurden, denn ich habe die Menschen so lange und so hart wie möglich gewarnt, dass sie jetzt noch ihr normales Leben zurückbekommen können und sie morgen schon alles zurücknehmen können. Und er erklärt, dass die Covid-19-Beschränkungen, die zu Beginn der Pandemie eingeführt wurden und weiterhin angewendet werden, nicht funktionieren. Er erklärt zum Beispiel, dass Masken nicht in der Lage sind, die Ausbreitung des angeblichen Virus zu verhindern und dass Abriegelungen die Übertragung nie verlangsamt haben. Das ist übrigens nicht alleine Dr. Mike Yeadon, der das sagt, sondern viele andere Experten und Studien belegen das. Diese Meldung lese ich hier gerade vor von uncutnews.ch. Darüber hinaus hat Dr. Yeadon gesagt, dass sie nicht mit unzureichend getesteten und teilweise gefährlichen genbasierten Spike-Proteine induzierenden Proteinen impfen lassen müssen. Und ja, sie sollten ignorieren, was, er sagt das so, korrupte Wissenschaftler ihnen sagen. Er warnt auch, wenn die Menschen nicht bald aufwachen, dass sie ihre Chance verloren haben werden, ihre Freiheiten zurückzuerobern und in die normale Gesellschaft zurückzukehren. Ich weiß nicht, was er mit Aufwachen meint. Ich weiß auch nicht, zu was er aufrufen will. Das geht auch aus dem weiteren Text hier nicht hervor. Das ist eher eine Aufzählung von Fakten und Expertenergebnissen. Aber man sollte es zumindest mal gehört oder gelesen haben.
Naja, ich denke mal, er fordert da nicht wirklich auf, gar nicht zum Kampf, sondern zur Verteidigungsbereitschaft. Was mir ganz wichtig ist, es wird so dargestellt, als würden die Kritiker des Systems kämpfen. Sie kämpfen gegen das System und sie kämpfen gegen die Loyalität, sie kämpfen gegen das soziale Miteinander, sie setzen sich für eine Spaltung ein. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte gar nicht kämpfen. Ich habe überhaupt nichts gegen jemanden, der sagt, ich will mich impfen lassen. Überhaupt nicht. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Bei Kindern sehe ich es anders, denn da sind sie mehr oder weniger auch der Willkür der Erwachsenen ausgesetzt. Aber es muss auch auf der anderen Seite eben halt die Entscheidung des Gegenteils geben. Und was, wenn jemand sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, und ich weiß, ich bin ein beseeltes Leben, ein beseelter Mensch, mein Körper wird belebt durch die Kräfte, die durch mich strömen. Mein Körper selbst lebt ja nicht, der wird ja belebt durch die Schöpfungskraft. Und ich bin vor allem eigenverantwortlich und auch in meiner eigenen Entscheidungskompetenz. Und wenn man mir die wegnehmen will, das heißt die Grundlagen, das Fundament meines eigenen Ichs, meines eigenen Daseins, dann muss ich in die Verteidigung gehen. Dann muss ich meine Freiheit verteidigen. Ich kämpfe nicht gegen, ich verteidige mich gegen Kampf. Der Kampf geht nicht von den Menschen aus, die Kritiker sind, sondern die Kritiker verteidigen sich gegen den Kampf, der gegen sie ausgeübt wird, nämlich die Freiheit wegzunehmen, einzuschränken, eine gewissermaßen kleinere oder größere Inhaftierung anzuordnen. Und ich glaube, das ist das, was der Michael Yeadon meint, des Aufwachens. Das heißt, sich dieser Verteidigungsbereitschaft bewusst zu sein.
Ja, also ich meine, besser als du kann das keiner erklären. Jetzt habe sogar ich das verstanden, Andreas. Ja, es gibt eine Meldung von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, die schreiben in der Überschrift Corona, Lockdown, Doppelpunkt, der Mittelstand wird gezielt und vorsätzlich ausgelöscht. Da sind wir wieder bei deinem Lieblingsmilliardär Klaus Schwab, Andreas. Die deutsche Öffentlichkeit erreichte gestern Abend eine Hiobsbotschaft, heißt es hier, wonach das RKI einen neuen Lockdown fordert. Wir hatten gerade darüber gesprochen. Und es heißt hier dann, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass mit den Lockdowns nicht nur die Gesundheit der Menschen geschützt, sondern auch der Mittelstand zerstört werden soll. Also wir haben gerade von Michael Yeadon gehört, es nutzt gar nichts, dieser Lockdown. Alles nutzt wenig, sagt er. Wie sonst kann man sich den Umstand erklären, heißt es hier bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass die Corona-Maßnahmen während der Lockdowns gegen den Mittelstand angewandt wurden, während Großkonzerne verhältnismäßig große Freiheiten genossen. Und auch bei den Finanzhilfen wurden die Großkonzerne bevorzugt. Und es heißt jetzt hier, wenn man sich die aktuellen Maßnahmen in Verbindung mit der neuen Zukunftsvision 2030 des WEF zusammendenkt, werden all die aktuellen Entwicklungen vor allem Deutschlands wirtschaftlich schwer treffen, noch vor allen anderen Ländern auf dem Globus. Der Mittelstand ist bedroht und der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hat sich geäußert wörtlich: Über 99% aller Unternehmen in Deutschland sind KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen. Sie stellen mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze und erwirtschaften dabei mehr als jeden zweiten Euro, also Nettowertschöpfung. Für die Bundesregierung zählen alle Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten und weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz zu den KMU. Doch der traditionelle deutsche Mittelstand geht seinem Ende entgegen.
Ja, und aus den KMUs resultieren auch die höchsten Steuereinnahmen für den Staat und damit für die Sozialleistungen zum Beispiel, auch für die Bürger, die dort eben leben. Und wer sich mal mit dem Plan B der Wissensmanufaktur auseinandergesetzt hat, ein 36-seitiges Pamphlet, eine Essenz, eine Zusammenfassung der gesamten Systeme, warum und wieso das eigentlich so gelaufen ist. Und es führt ja in der Konsequenz dazu, zur Umverteilung von den Fleißigen, die den Mehrwert schaffen durch Arbeit, zu den Reichen, die keinen Mehrwert schaffen, sondern diesen Mehrwert abschöpfen und gleichzeitig einen riesengroßen Staats- und Beamtenapparat stark mit beeinflussen, die die Leistung der anderen dann wiederum verteilen. Das heißt, wir haben Leistungserbringer und Leistungsverteiler. Und genau die Leistungserbringer werden diejenigen sein, die dann keine Sozialleistungen mehr haben, weil nämlich keine Steuern mehr da sind, weil die KMUs, nämlich die kleinen mittelständischen Unternehmen, keine Steuern mehr wegen Pleite zahlen können. So einfach ist das ganze Spiel. Und was wir hier sehen, ist nichts anderes, als dass wir in die vergangenen Fehler, die wir eingebaut hatten, die ja von denjenigen momentan der Milliardäre sogar beklagt werden und gesagt wird, das ist der Fehler, wir müssen das ändern. Und genau das Gegenteil findet statt, nämlich es wird jetzt in dieser letzten Phase ein Turbo der Umverteilung nochmal eingebaut, in dem alle, die noch halbwegs selbstständig denken konnten, komplett mittellos werden und diese ultrareichen Konzerne übrig bleiben. Dann versteht man plötzlich auch, warum die bereit sind, auf Umsätze zu verzichten. Dann versteht man einen Daimler-Benz-Konzern, die sagen, wieso machen die das mit? Die führen doch ihren Laden in den Konkurs, wenn sie so weitermachen und zum Beispiel ihre hochtechnisierten Verbrennungsmotoren abschalten, um dann in irgendeine unsichere Technologie, die noch umweltschädlicher ist als die alte, umzuschwenken. Das bringt ja alles den Irrsinn mit sich. Aber wenn wir verstehen, dass diese Menschen dort letztendlich alle mit in diesem Spiel involviert sind, einen kleinen mittelständischen Unternehmer, den kann man nicht mal eben kaufen, weil der steht hinter seinem Unternehmen im Normalfall. Das sind Familienbetriebe, da ist Herzblut drin. In den großen Konzernen ist kein Herzblut, außer dass der Mitarbeiter, bei den Entlassungen zum Beispiel, wird es sogar fließen. Und das ist der genaue Punkt, der dahinter steht. Wir brauchen eben halt, um eine solche katastrophale Umstrukturierung der Welt umzusetzen, brauchen dies, Funktionäre und Manager sind keine Unternehmer, sondern das sind Funktionsträger, die mit Geld entsprechend gut steuerbar sind. Und viele kleine mittelständische Unternehmen sind eben nicht kaufbar. Die verzichten auf Gehalt, die verzichten auf ihren eigenen Lebensstandard im Interesse ihrer eigenen Mitarbeiter, weil sie nämlich zudem noch persönliche Beziehungen haben. Sie kennen die Mitarbeiter, die sie rausschmeißen müssten. Und diese Fehler, so wird es von diesen Spielern gesehen, die diese Welt umschalten will, diese Menschlichkeit, die noch ist, die Humanität, die sozialen Strukturen, die müssen raus. Die Menschen müssen entwurzelt werden, damit sie weiterführbar sind. Dazu müssen die kleinen mittelständischen Unternehmen abgeschafft werden. Das hat Klaus Schwab angesagt und das läuft gerade statt.
Das nennt man Secret Reset, so hat er das selber genannt. Und er weiß vieles wahrscheinlich, was in Zukunft passieren wird. Aber wir haben es vorhin schon ausgeführt, wenn dann die ganz große Abrechnung kommt, der ganz Kräte Reset, dann wird er staunen. Weil dann sucht er sich in Felsspalten zu verbergen. Aber man wird ihn finden. So steht's geschrieben. Ja, und da heißt es, und ich komme ja nun selber, wie gesagt, gebürtig und geboren aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe und habe da auch mehrere Berufe erlernt und weiß, dass man dort schuftet wie blöd. Also ich habe durch meine Herkunft das Arbeiten wirklich gelernt. Und es ist ja gar nicht schlecht, ein Dienstleister zu sein, weil man dadurch auch zäh und widerstandsfähig wird und viel ertragen und erdulden kann und muss, wenn man erfolgreich sein will. Und das ist das, was du gerade erklärt hast. Wenn man sich für sein Unternehmen einsetzt und auch die Mitarbeiter kämpfen, damit die Bude aufbleibt, damit man überlebt. Und hier in der Meldung heißt es von den Wirtschaftsnachrichten, den Deutschen in Frankreich und im Vereinigten Königreich, also Großbritannien, schätzen mehrere Branchenkenner, dass bis zu 75% der unabhängigen Restaurants die Lockdowns und nachfolgenden Social Distancing-Maßnahmen nicht überleben können. 75% der unabhängigen Restaurants, das heißt der Einzelunternehmer. Mhm. Hier sind natürlich nicht die Fastfood-Ketten wie der Schachtelwirt McDoof oder so gemeint, sondern das sind hier die unabhängigen Selbstständigen.
Ja, genau, das ist das, was dahinter steht. Und wir merken, dass diese Veränderung jetzt im ganz großen Stil ablaufen wird. Und das Entscheidende ist, dass wir diese Dinge erkennen müssen. Denn das, was dort geplant wird, diese ganz großen Konzerne, die werden natürlich auf Dauer dann auch keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr haben, weil dann auch gar keiner mehr da ist, der noch was kaufen kann. Was noch nicht richtig verstanden ist, dass dann auch die Nachfrage, der Konsum dann natürlich wegbricht. Und ich habe das Gefühl, genau hier müssen wir auch weiterdenken, dass sie vorhaben, eine Art, wie will man sagen, das ist wie eine Massentierhaltung, eine Massenmenschenhaltung, wo die Menschen dann so weit versorgt werden, auch die Menschen dann in ihrer entsprechenden Entwicklung und in ihrer Vermehrung entsprechend dann reguliert werden und so weiter und so fort. Und dann die Einweltregierung, dann diese sich dann einen schönen Lenz macht und sagt, wir haben jetzt die Welt endlich zu einem Paradies geschaffen. Das ist wahrscheinlich ihr Ziel, wo auch okkulte Aspekte eine Rolle spielen. Und genau das geht nicht auf.
Das ist das Gute. Schön, dass du das nochmal hinterher gesagt hast. Andreas, es gibt eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir sind jetzt bei der nächsten Meldung. Und die ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, denn die Forscher scheinen davon auszugehen, also eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass in Deutschland künftig kaum noch Autos fahren. Ein erheblicher Teil der Industrie ins Ausland verlagert wird und die Gebäude im Winterhalbjahr nicht mehr zuverlässig beheizt werden. So heißt es hier, ich sage euch auch, wer diese Meldung veröffentlicht hat, damit ihr wisst, wenn ich kann die auch gleich nochmal einstellen, Tichy. Tichys Einblick hat sich das Ganze näher angeschaut. Das ist ja eine Spezialität dieser Redaktion, dass die gerade was Stromthemen angeht, Energiethemen angeht, ihren Finger immer direkt in die Wunde legen. Und da heißt es, die Studie enthält viele Ungereimtheiten, die die Frage aufwerfen, ob die Wirtschaftsforscher des DIW, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, davon ausgehen, dass in Deutschland künftig kaum noch Autos fahren. Und dass ein erheblicher Teil der Industrie aus Deutschland ins Ausland verlagert wird. Was heißt das alles? Die Gebäude im Winterhalbjahr nicht mehr zuverlässig beheizt werden. Jedenfalls kann sich die Bevölkerung schon mal darauf einstellen, dass der Strom in Zukunft wie in Entwicklungsländern nur noch mit ständigen Unterbrechungen aus der Steckdose kommt, sollten solche Planungen Wirklichkeit werden. Und ich meine, das ist ja kein Zufall, wenn aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sowas veröffentlicht wird.
Ja, und es ist auch kein Zufall, dass sich Herr Altmaier gar nicht meldet. Das kann ich mir also. Ich vermisse ihn schon wieder. Ich vermute mal, dass er noch daran am Arbeiten ist, den Zusammenhang zu verstehen, um dann vielleicht irgendetwas dazu zu sagen, was man ihm dann vorschreibt, eventuell. Also irgendwie ist das ja nicht mehr anders zu fassen. Ein solches Versagen des Bundeswirtschaftsministeriums ist natürlich wirklich eine ziemlich heikle Geschichte. Denn eine solche Stromabschaffung, eine Abschaffung des Individualverkehrs und eine Abschaffung beispielsweise auch der Stromversorgung von Betrieben führt natürlich automatisch zur Abwanderung der Wirtschaft. Und ich frage mich eigentlich, welche Aufgabe ein Herr Altmaier hat. Hat er die Aufgabe, die Interessen der Wirtschaft zu vertreten und da wirklich auch im Interesse der Unternehmen, die das Bruttoinlandsprodukt Deutschland zum Beispiel aufrechtzuerhalten? Oder hat er den Auftrag, der maroden Wirtschaftsstruktur noch einen Tritt zu geben, dass sie möglichst ganz zusammenbricht? Also diese Frage stellt sich hier für mich. Für mich ist vor allem eines wichtig, und das geht um euch. Die Stromversorgung ist dramatisch in Gefahr. Sie werden abschalten. Ich glaube, ich hatte gelesen, nur noch 1,6% der individuellen Fahrzeuge sind dann in der Lage, unter diesen Bedingungen, zum Beispiel bei Nebel, dann wird nämlich alles abgeschaltet, dann entsprechend überhaupt noch fahren zu können. Das heißt, es sind nur noch kleine Bereiche von Fahrzeugen, die sich dann nur noch bewegen können. Und das führt natürlich dazu, auch, dass ihr bitte immer daran denkt, eure eigene kleine Stromversorgung zumindest für Notfälle immer aufrechtzuerhalten. Und da bietet sich das Stromaggregat zum Beispiel an.
Ja, und bitte immer an die mobile Kochmöglichkeit denken. Irgendein Grill, und wenn es ein Grill ist, oder eben, es gibt ja auch diese kleinen wirklichen Öfen, die dann mit Holz zu befeuern sind, die man noch kaufen kann, hoffe ich, dass es die noch gibt, oder eben so eine Gulaschkanone oder sowas, das ist die Nummer sicher, dann kann man wenigstens sich was kochen oder vor allem, was für mich wichtig wäre, Kaffeewasser.
Und auch hier an dieser Stelle, genau, Kaffeewasser ist wirklich wichtig. An dieser Stelle, wenn ihr solche Dinger irgendwo kauft, euch bestellt, nicht im Karton einfach wegstellen, sondern auspacken und ausprobieren. Ein-, zweimal nutzen. Wer beispielsweise mit einer offenen Feuerstelle mal so eine Suppe sich gekocht hat und so weiter, der hat dann schon mal ein Feeling dafür, das Ding wieder sauber zu machen und dann wieder ordentlich wegpacken, dass es dann schon mal im Betrieb war. Bitte vergesst das nicht, dass ihr nicht wie ein Ochs vorm Berg steht und dann versucht er euch irgendwie durch eine Gebrauchsanleitung durchzukommen, um zu wissen, wie geht denn ein Esbit-Kocher oder so etwas. Das sind diese kleinen Würfelchen, die man reinlegt, die brennen, um Wasser zum Kochen zu bringen. Bringt mal Wasser zum Kochen, guckt euch das an, habt ein Gefühl dafür. Nutzt so einen Wasserfilter und lasst mal Wasser aus einem kleinen Fluss oder aus einem kleinen Teich einfach mal durchlaufen und trinkt das Wasser auch. Ihr könnt da wirklich entspannt sein und im Vertrauen, weil die Dinger funktionieren nämlich wirklich. Man muss nur ein Gefühl dafür haben.
Ja, du bist ja immer hier der Sicherheitsfanatiker. Wir müssen ja immer alles ausprobieren. Stromaggregat wird regelmäßig angeschmissen. Der Wasserfilter ist schon ein paar Mal ausprobiert worden. Und es ist ja auch richtig, weil im Notfall muss man handeln können und da müssen die Handgriffe natürlich auch sitzen.
Ja, und ich sehe natürlich deine glücklichen Gesichtsausdrücke, wenn ich hier mit so einem Bundeswehr-Hartkeks komme, den du jetzt essen musst, oder wir essen dann irgendwie so ein nachhaltiges Mittel aus irgendeiner Folie, die mit Wasser ausgefüllt ist und so weiter, weil wir uns eben halt hier auch nachhaltige Nahrungsmittel eben besorgt haben. Das ist schon immer ganz witzig, aber es tut gut, der Körper gewöhnt sich auch daran dann.
Man muss sich das vorstellen. Also ich versuche ja hier alles Bio und das Gesündeste und selbst anbauen und so weiter. Und Andreas wirft dann zwischendurch immer mal einen Nottag ein. Dann gibt es Konservenessen, dann gibt es tatsächlich diese Trockengerichte, die dann mit Wasser aufgefüllt werden. Und ehrlich, es geht dann auch. Auch der Hund kriegt dann sein Trockenfutter. Der lässt es meistens stehen, das fressen dann die Vögel. Aber es ist gar nicht so schlecht, sowas tatsächlich immer mal wieder zu trainieren.
Ja, man sollte das wirklich, dass der Körper sich doch dran gewöhnt und dass er das auch verträgt und dass man auch erkennt, wie reagiere ich eigentlich darauf. Das ist schon wichtig, da wirklich da seine privaten Manöver zu machen.
So, ich gehe aber jetzt noch mal, Andreas, China und Afghanistan schaffen wir heute wieder nicht. Das schieben wir in den Freitag, aber diesmal dann wirklich. Wir fangen einfach mit dem Thema dann an, falls nichts anderes dazwischen kommt. Und ich möchte hier noch bei dieser Studie bleiben, was das im Einzelnen bedeutet. Also, Tichys Einblick berichtet weiter. In der dem DIW-Wochenbericht zugrunde liegenden Studie schieben die Wirtschaftsforscher schließlich noch ein derart radikales Verzichtsszenario hinterher, bei dem sie offenbar selbst zögerten, es derzeit schon der breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Fragwürdige Rahmendaten. Also, laut DIW lässt sich die gesamte Endenergienachfrage Deutschlands auf nur 1209 Terawattstunden begrenzen. Das wäre in etwa eine Halbierung gegenüber der heutigen Nachfrage mit 2489 Terawattstunden. In dem integrierten Szenario, wie es heißt, dieser Wirtschaftsforscher, soll die Photovoltaik von heute 47 Gigawatt auf rund 300 Gigawatt installierter Leistung ausgebaut werden. Die Wind Windenergie an Land soll sich von heute 53 Gigawatt auf 218 Gigawatt gut vervierfachen. Demgegenüber beziffert allerdings das Umweltbundesamt das realistisch installierbare Windenergiepotenzial an Land auf lediglich 81 Gigawatt. Ich wiederhole, sie wollen es auf 218 ausbauen. Und hier wird also gesagt, das geht gar nicht, lediglich 81 Gigawatt, sofern gar kein Abstand zur Wohnbebauung eingehalten wird. Mit anderen Worten, das Land ist einfach zu klein dafür. Bei 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung wären es laut Umweltbundesamt sogar nur maximal 63 Gigawatt. Und die Offshore-Windenergie ist in diesem Szenario mit 36 Gigawatt angesetzt, um den Bau von teuren Verbundstromtrassen zu begrenzen.
Tja, was soll man dazu sagen? Und wenn man dann noch bedenkt, wenn ich ein Quadratmeter Photovoltaikanlage habe und eine Windkraftanlage und wir haben den berühmten Nebel, von dem ich spreche, dann dreht sich weder das Windrad noch produziert diese Solaranlage in irgendeiner Form Strom, denn bei Nebel weht kein Wind und die Sonne kommt auch nicht angemessen durch. Ob ich da nun 1000 Quadratmeter habe Solaranlage oder ich habe 1000 Windkraftanlagen oder jeweils nur eins, wenn alles nicht funktioniert, bleibt die Stromausbeute immer noch null. So einfach ist das Ganze. Also man arbeitet hier wirklich auf einem Level, was kaum auszuhalten ist.
Und es heißt noch weiter, es wird Stromunterbrechungen in Deutschland geben wie in den Entwicklungsländern. Und das verhehlt das Wirtschaftsforschungsinstitut auch gar nicht, dass es nämlich zu ständigen Versorgungsunterbrechen kommen muss, insofern also zu einer Strommangelwirtschaft. Wenn die Winderzeugung zum Beispiel niedrig ist, wird die Nachfrage, wenn möglich, verschoben. Ihr habt es ja gehört, was wir neulich schon berichtet haben aus USA. Wenn du so einen Smart Meter hast, dann wird darüber einfach reguliert, dass leider jetzt gerade die Heizung nicht mehr funktioniert, weil wir brauchen den Strom woanders oder die Klimaanlage, wenn es richtig bullig heiß ist. Und hier heißt es weiter, nur wenn die Einspeisung der Windenergie hoch sei, würden alle möglichen zu bedienenden Nachfragen gedeckt, zum Beispiel Elektromobilität oder Industrie. Das bedeutet im Umkehrschluss, Elektroautos werden gar nicht geladen und die Industrie kann bei Windflaute gar nicht produzieren.
Ja, ist ganz logisch. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Aber das scheint ja auch das Ziel zu sein, denn wenn die Menschen mobil sind, dann sind sie auch ansammlungsfähig und könnten zum Beispiel Demonstrationen machen. Das heißt, das Zeitfenster für Demonstrationen ist auch nur noch begrenzt.
Ja, und die haben hier auch den Strom für Elektroautos sich genauer angesehen. Da heißt es in dem Artikel, im Winter müssen die Elektroautos laut diesem DIW-Szenario mit einer Leistung zwischen 5 und 74 Gigawatt, im Durchschnitt also mit 40 Gigawatt auskommen. Unterstellt man, dass eine einzige Ladestation im Durchschnitt 50 kW benötigt, dann können damit im Mittel ca. 790.000 Autos gleichzeitig geladen werden. Das entspricht nur 1,6% des heutigen Bestands von 48 Millionen Pkw. Bei Schnellladestationen könnte man ohne Berücksichtigung von Verlusten mit gut 100.000 E-Autos allenfalls 0,2% des aktuellen Fahrzeugbestands laden. Das wirft die weitreichende Frage auf, heißt es hier, ob das Deutsche Institut für Wirtschaft oder seine Auftraggeber von der weitgehenden Beseitigung des motorisierten Individualverkehrs ausgehen.
Ja, 1,6%, das ist die Zahl, die ich nämlich auch gelesen hatte. Und was wir daraus erkennen, diese 1,6% reichen ja nicht einmal aus, um die öffentlich bediensteten Fahrzeuge, die sind da ja mit drin im Fahrzeugbestand. Das heißt, in dem Moment, wenn die Polizei und die Feuerwehren auch noch fahren sollen und auch jetzt auf Elektro umgestellt werden oder Busse und so weiter und so fort, die natürlich Vorrang haben werden, die Transportmittel für mehrere Leute. Das heißt, der Individualverkehr geht in eine Richtung und die heißt null. 0,0 Nano gibt's nicht mehr. Das ist das offenbare Ziel, was hier ganz deutlich wird.
Ja, und es geht hier auch in dem Artikel, uns fehlt jetzt die Zeit, das weiter zu besprechen, aber ich werde euch den jetzt direkt einstellen. Das ist ein langer Artikel von Tichys Einblick, den könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, am besten ausdrucken und speichern und euch bitte, bitte vorbereiten. Es kommt wie das Amen in der Kirche, weil sie es einfach vorhaben. Und ich werde euch den einstellen, aber es geht hier auch um die Funktionstüchtigkeit der Wärmepumpen, um die Reduktion, und zwar eine drastische Reduktion des Wärmebedarfs. Das heißt mit anderen Worten, auch das Heizen im Winter wird ein ziemlicher Ritt über den Bodensee werden.
Ja, ich habe das gerade erfahren durch einen guten Freund, der sich einen Mercedes-Verbrennungsmotor noch gekauft hat. Und er sagte, bei diesem Modell, was er da gekauft hat, sind jetzt lange Vorlaufzeiten überhaupt noch, um einen zu bekommen, weil viele decken sich jetzt offenbar mit Verbrennungsfahrzeugen ein, weil sie sagen, wenn dann die Elektrifizierung kommt, dass sie dann einen Bestandsschutz, darauf hoffen sie dann, für die Altfahrzeuge haben. Denn irgendwann könnten die Leute dann in ihren Autos sitzen und haben die Heizung an, weil das Haus kalt ist.
Ja, ich hatte euch vorhin gesagt, dass ich hier das Buch Tabubruch und so weiter einstelle. Inzwischen haben die Kollegen aus Deutschland schon wieder ganz viele Artikel eingestellt. Also das heißt, ihr müsst ein bisschen scrollen bei dem, was ihr sucht. Wie gesagt, jetzt aber wirklich kurz vor dem Einstellen des Podcasts, das werden wir gleich vornehmen, ist auch immer ein Akt hier für sich, stelle ich diesen Artikel von Tichys Einblick ein. Und ich bitte euch auch, mit euren Freunden, Familienmitgliedern, Nachbarn zu sprechen. Nicht verschwörerisch, sondern einfach sagen, bitteschön, es ist hier eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wie unsere Energieversorgung in Zukunft de facto aussieht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir bleiben miteinander verbunden. Wir sind froh, dass es euch gibt und dass wir miteinander verbunden sind. Andreas ist gerade wieder dabei, seine Anlage hier auszuprobieren. Ich dachte, dass das irgendwann echt mal ohne Probleme gehen wird. Aber er kann echt viele andere Sachen richtig gut. Und ich freue mich auch darüber, so einen tatkräftigen, intelligenten Mann hier an der Seite zu haben. Wie sieht's aus mit deiner Musik?
Es dauert einen Augenblick,
ja? Ich bin gleich soweit. Wenn ihr das sehen würdet, aber ihr würdet es sowieso nicht glauben. Andreas, ich rede noch ein bisschen. Heute Abend im Abendsgebet werden wir uns um das Thema Angst kümmern. Und liebe Grüße, bis später.
Ich bin wirklich ein Profi. Euch alles, alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.